NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Sturmtief Egon war heftig, aber nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Wir ziehen nachher mal eine vorläufige Winterwetterbilanz und wir schauen auch, wie das Wetter morgen am Samstag wird. Wir kommen zurück auf die Abgasmanipulationen von Autoherstellern, denn nach VW knöpfen sich US-Behörden nun Fiat Chrysler vor und in Frankreich wird gegen Renault ermittelt. Dazu haben wir Einzelheiten. Und wir schauen auf den Überschuss im Bundeshaushalt, der sich aufhäuft im Moment. Dazu dann auch unser Kommentar. Als erstes aber Parteiklausuren. Die politische Grundsatzfrage in Berlin lautet momentan: Wie stellen wir uns auf im Wahljahr? Gemeint damit ist das Personal, das auf dem Wahlzettel stehen wird. Gemeint sind aber vor allem die Themen, mit denen man sich unterscheiden will von anderen Parteien. Beispiel SPD. Sie will ihr inhaltliches Profil schärfen mit Betonung auf dem S im Parteinamen. Also stand heute soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt der Debatte. Julia Barth hat zugehört.
Die Umfragewerte sind im Keller, aber die Zuversicht will sich die SPD nicht nehmen lassen.
Meinungsumfragen stellen ja immer nur die Stimmungen aus der Vergangenheit dar,
sagt Fraktionschef Thomas Oppermann.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass unsere inhaltlichen Vorschläge politisch so attraktiv sind und so viele Menschen ansprechen, dass wir, wenn wir Ende Januar unseren Kanzlerkandidaten nominieren, einen großen Schritt nach vorne machen.
Inhaltlich will die SPD vor allem mit ihrem Urthema soziale Gerechtigkeit überzeugen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern.
Wir machen es Familien leichter durch Familienarbeitszeit und Familiengeld, durch den Abbau von Kita-Gebühren und einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, Job und Familie unter einen Hut zu bringen.
Auch das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit wollen die Sozialdemokraten durchsetzen, um vor allem Mütter aus der Teilzeitfalle zu holen. Das Kindergeld soll künftig nach Einkommen gestaffelt werden. Auch beim Steuerrecht will die SPD-Fraktion nachbessern, etwa indem die Abgeltungssteuer beseitigt wird, die bisher dazu führt, dass Einkünfte aus Arbeit deutlich höher besteuert werden als Kapitalerträge. Auf Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse hat sich die SPD bei ihrer Klausur ebenso geeinigt. Wie auf ein härteres Vorgehen gegen Einbruchdiebstahl. Und überhaupt wollen die Sozialdemokraten sich beim Thema innere Sicherheit vom Koalitionspartner Union nicht den Rang ablaufen lassen. Deshalb freut sich Thomas Oppermann, dass seine Fraktion die Gesetzesverschärfungen in Bezug auf Gefährder, auf die Innen- und Justizminister sich diese Woche geeinigt haben, einstimmig gebilligt hat.
Wir wollen, dass das Gesetz noch in diesem Monat eingebracht wird, also vorgelegt wird, um es im Frühjahr zügig beraten zu können.
Neben Repressionen setzt die SPD aber vor allem auf Prävention. Eine parteiinterne Arbeitsgruppe soll in den nächsten Wochen Vorschläge entwickeln, wie man gezielt mit Moscheen zusammenarbeiten kann, um frühzeitig zu verhindern, dass sich Muslime radikalisieren.
Bester Schutz ist es, wenn junge Menschen gar nicht erst zu Straftätern werden. Und da müssen wir hart und früh intervenieren. Wir werden mehr mit gemäßigten Muslimen reden müssen, aber wir werden auch härter und schneller gegen Salafisten und Islamisten vorgehen.
Wir wollen Deutschland sicherer und gerechter machen. Das war das Motto, unter das die SPD ihre Klausur gestellt hat. Welcher SPD-Politiker die beschlossenen Positionen als Kanzlerkandidat im Wahlkampf bewerben wird, soll am 29. Januar offiziell verkündet werden.
Und das erfahren Sie natürlich dann auch im Echo des Tages. So viel zur SPD. Jetzt die Grünen. Die haben sich zum Abschluss ihrer Klausurtagung in Weimar mit Digitalem heute befasst. Genauer gesagt mit der Sicherheit im Internet und besonders aktuell mit Fake News, also mit Nachrichten, die keine sind, sondern Lügen und Propaganda. Die Befürchtung, wenn der Wahlkampf heiß läuft, dann dürfte die Zahl der Newsfakes zunehmen. Bettina Nutz fasst die gesamte Tagung der Grünen zusammen.
Winterliche Tage in Weimar mit dem Ringen darum, die politische Debatte wieder mitzubestimmen. Die Stimmung in der grünen Bundestagsfraktion hätte besser sein können, räumt Chefin Katrin Göring-Eckardt ein. Die Sicherheitsdebatte, die für die Grünen zum Auftakt des Wahljahres miserabel gelaufen ist, hat ihre Spuren hinterlassen. Aber
ich habe erlebt eine Fraktion, die sehr kämpferisch in dieses Wahljahr geht. Ich habe erlebt eine Fraktion, die das mit dem Zusammenwachsen für die Gesellschaft betrachtet, aber natürlich auch für sich selbst. Das eine ist zusammen und einig. Und das andere ist, wir wollen wachsen. Und das spürte man den Kolleginnen und Kollegen auch sehr an.
Wachsen bedeutet, aus dem Umfragetief von gerade 9% bundesweit herauszukommen. Hier und jetzt auch aus der sicherheitspolitischen Defensive. Ein Sicherheitsfahrplan wurde in Weimar gleich zu Anfang verabschiedet. Doch das ist nicht schärferer Gesetze, sondern einer konsequenteren Anwendung der bestehenden Möglichkeiten bedarf. Davon zeigen sich die Grünen im Bundestag mehr denn je überzeugt. Hier sind sie wieder ganz kritische Opposition, sehen sich durch die wachsenden Erkenntnisse im Falle des mutmaßlichen Attentäters von Berlin, Anis Amri, bestätigt.
Es reicht nämlich nicht, dass man als Bundesregierung sich hinstellt und sagt, oh, da ist möglicherweise was schiefgelaufen und sich der Aufklärung entzieht und stattdessen immer neue Vorschläge macht. Das ist nicht seriös. Ich will seriöse Aufklärung haben und ich will ganz genau wissen, was da passiert ist.
Aufklärung ist das eine, Sicherheitsstrategie ein weiteres. Doch für die Grünen im Parlament ist und bleibt im Wahljahr zentral, dass sie ihre Kernthemen vorantreiben. Hoffraktionschef Anton Hofreiter, der sich selbst als den Öko an der Spitze der Partei bezeichnet, schafft es auf der Klausur immer wieder, den Bogen zurückzuschlagen, beispielsweise von der Sicherheitsdebatte zum Klimaschutz.
Klimaschutz ist echte Fluchtursachenbekämpfung. Klimaschutz ist ein Beitrag zu internationaler Sicherheitspolitik.
Klimaschutz und Energiewende gehörten zu den großen Themen in Weimar. Nicht nur für die Bundestagswahl, auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen schon im Mai, wo die Grünen den Kohleausstieg groß auf ihre Wahlkampffahnen schreiben wollen. Keine einfache Strategie, denn dort hängen tausende Arbeitsplätze von der Kohle ab.
Insgesamt wollen wir den Kohleausstieg innerhalb der nächsten 20 Jahre erreichen. Das bedeutet, dass wir dann auch Zeit haben, um insbesondere in strukturschwacheren Regionen dafür zu sorgen, dass da endlich Alternativen geschaffen werden können.
Um dafür Zeit, Raum und Finanzierung zu gewinnen, wollen die Grünen 20 der schmutzigsten Kraftwerksblöcke sofort vom Netz nehmen, liest man im Beschluss der Fraktion. Und auch zum Thema Lügen im Netz, Verunglimpfungen, Hassmails gab es Diskussionen und eine Strategie für den Fall der Regierungsübernahme. Auch hier findet die Partei zurück in den Angriffsmodus gegen die Regierung, die zu wenig dagegen unternehme, findet Katrin Göring-Eckardt.
Für milliardenschwere Konzerne wie Facebook muss gelten, wenn sie in Deutschland operieren, muss auch deutsches Recht gelten. Herr Maas führt ein Gespräch nach dem anderen mit Facebook, aber es gibt keine Konsequenzen.
Bedeutet, für Facebook und ähnliche Anbieter soll es empfindliche Bußgelder geben, die sich an den Umsätzen orientierten.
Bericht von Bettina Nutz. Ich vermute mal, die Finanzminister von Italien, Spanien oder Griechenland sind im Moment sowas von neidisch. Die deutsche Bundesregierung meldet nämlich einen Haushaltsüberschuss. Die Steuereinnahmen sprudeln wie nie. Finanzminister Schäuble weiß vermutlich kaum noch, wohin mit all dem Geld. Aber in einem Wahljahr öffnet die Lage natürlich Optionen. Was kann man jetzt bezahlen, was sonst nicht möglich wäre? Auch hier positionieren sich die Parteien im Moment, berichtet Anna Engelke aus Berlin.
Deutschlands Probleme möchte ich haben. Das denken sich vielleicht einige unserer europäischen Nachbarn. Und auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann ist die beneidenswerte Lage der Großen Koalition durchaus bewusst.
Ein Streit über die Verwendung von Haushaltsüberschüssen ist natürlich viel erfreulicher als ein Streit über die Frage, wo Haushaltskürzungen vorgenommen werden müssen.
Auch wenn es ein erfreulicher Streit ist, es bleibt ein Streit. Und zwar über die Frage, was macht die Große Koalition mit den 6,2 Milliarden Euro, die aus hohen Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen stammen. Für Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU ist die Sache klar. Er will damit Schulden tilgen und weist dabei Kanzlerin Merkel an seiner Seite. Regierungssprecher Steffen Seibert.
Die Bundeskanzlerin findet den Vorschlag des Bundesfinanzministers vernünftig. Es ist sinnvoll, in guten Haushaltszeiten, und solche erleben wir ja derzeit, Schulden zu tilgen, die in schwierigeren Tagen für Konjunkturprogramme etwa aufgelaufen sind. Also Konjunkturprogramme, die damals genauso sinnvoll waren wie die Tilgung der Schulden heute. Das wird mit den Koalitionsfraktionen noch abschließend zu besprechen sein.
Führende SPD-Politiker wie Parteichef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sowie Fraktionschef Thomas Oppermann sind ganz und gar nicht der Meinung ihres Koalitionspartners. Die Sozialdemokraten möchten das Geld lieber investieren. In Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung. SPD-Fraktionschef Oppermann.
Wir haben einen riesigen Nachholbedarf. Wir haben einen Investitionsstau in Deutschland. Wir haben ein Jahrzehnt lang zu wenig investiert. Und das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Denn wenn wir unsere öffentliche Infrastruktur weiter vernachlässigen, werden künftige Generationen darunter zu leiden haben.
Finanzstaatssekretär Jens Spahn von der CDU nannte die Rufe nach mehr Investitionen Quatsch. Das Problem sei, dass die vorhandenen Mittel für Kitas, Schulen und Straßen gar nicht abfließen würden, so Spahn. Öffentliches Bauen scheitere derzeit nicht am Geld, sondern an den viel zu langen Planungsprozessen. Jörg Weisgerber, der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, lieferte dafür heute einige Beispiele. So habe der Bund einen Fonds für Investitionen in finanzschwachen Kommunen bereitgestellt. Von den 3,5 Milliarden Euro seien von den Kommunen aber gerade mal 146 Millionen Euro abgerufen worden, so Sprecher Weisgerber.
Wenn man jetzt noch mehr Geld sozusagen ins Schaufenster stellt, dann kann man das machen, dann wird das nur die Überschüsse in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Wir müssen also in Deutschland darüber nachdenken, wie wir die Planungskapazitäten verbessern, wie die Mittel abgerufen werden können.
Für die nächste Legislaturperiode können sich sowohl die Union als auch die SPD vorstellen, die Steuern zu senken. In Höhe von 15 Milliarden Euro pro Jahr schlägt Finanzminister Schäuble vor. Die SPD möchte vor allem untere und mittlere Einkommen entlasten.
Klar, die schwarze Null ist seit langem das Ziel von Bundesfinanzminister Schäuble. Keine neuen Schulden also im Staatshaushalt. Und siehe da, das Ziel ist nicht nur erreicht, sondern übererfüllt. Schäuble und andere CDU-Politiker schließen daraus, jetzt sollte man anfangen, Altschulden abzubauen. So nach dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann? Ist das sinnvoll? Hier ist die Meinung von Uwe Möller.
Wolfgang Schäuble im Glück. So kann man die Situation des Bundesfinanzministers sehen. Deutschland hat die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa. Immer mehr Menschen arbeiten und verdienen besser. Löhne und Gehälter steigen, die Preise jedoch kaum. Kein Wunder, dass die Menschen so viel Geld ausgeben wie lange nicht. Und wer viel verdient und ausgibt, der zahlt auch mehr Steuern. Wolfgang Schäuble im Glück. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Wolfgang im Glück, das ist richtig, aber es ist auch das Glück des Tüchtigen. Finanzminister ist ein harter Job. Alle Minister wollen so viel Geld wie möglich ausgeben, nur einer nicht, der Finanzminister, der muss den Haushalt zusammenhalten. Glück hatten auch manche Finanzminister vor ihm, aber nur Schäuble hat es geschafft, 3 Jahre lang ohne neue Schulden auszukommen. Die Folge, Deutschland gilt überall als Hochburg der finanzpolitischen Solidität. Hier angelegtes Geld ist sicher. Das kann einem egal sein, es hat aber reale Folgen. Die ganze Welt legt Geld bei uns an und nimmt sogar in Kauf, dass es praktisch keine Zinsen dafür gibt. Hauptsache sicher. Ein Verdienst auch von Schäuble, der jetzt die Lorbeeren dafür erntet. Schulden zu Billigzinsen, also nicht nur mehr Einnahmen, sondern auch weniger Ausgaben, weil er für Schulden so wenig zahlen muss wie nie. Jetzt aber beginnt Glückswolfgang zu übertreiben, denn er will die Überschüsse auch noch nutzen, um alte Schulden zurückzuzahlen. Dabei ist das unnötig, denn wächst die Wirtschaft und bleiben die Schulden konstant, sinkt automatisch die Schuldenbelastung. Jeder kann das leicht überprüfen. Muss ich jeden Monat 500 Euro für einen Kredit zahlen, wird das immer weniger belastend, wenn mein Einkommen ständig steigt. Die CDU will mit dem Geld auch die Steuern senken. Ich finde das unnötig. Denn die Steuerquote ist in Deutschland nach wie vor nicht besonders hoch, niedriger als in den meisten anderen Ländern und nicht höher als vor Jahrzehnten. Stattdessen sollte Schäuble dafür sorgen, dass Deutschland auf Dauer erfolgreich bleibt. Erfolgreich heißt, im internationalen Wettbewerb weiter mithalten können. Das heißt auch Geld ausgeben, Investitionen in das Bildungssystem, in den digitalen Wandel, neue Technologien, den Wohnungsbau, die teilweise marode Infrastruktur, Straßen, Bahnen. Das sind Investitionen in die Zukunft, Investitionen für die nächsten Generationen. Dies alles stärkt den Standort Deutschland und sichert auf lange Sicht den deutschen Wohlstand. Und einen wohlhabenden, handlungsfähigen Staat, der auch finanzpolitisch reagieren kann, wenn es einmal große Probleme gibt und nicht vor allem Defizite produziert.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Uwe Möller. Die vergangene Silvesternacht in Köln ist ruhig verlaufen, Gott sei Dank. Aber einige Details geht's schon noch aufzuklären. Und das hat die Polizei heute zum Teil zumindest getan. Laut ihren Angaben kam der Großteil der am Hauptbahnhof kontrollierten 650 Personen doch nicht, wie erst angenommen, aus Nordafrika, sondern aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan. Aber viele weitere Beobachtungen in dieser Nacht bedürfen immer noch der Klärung. Jochen Hilgers.
Bei der Identitätsüberprüfung der kontrollierten jungen Männer vor dem Kölner Hauptbahnhof ergaben sich überraschende Ergebnisse. Bei 425 wurde die Nationalität festgestellt. Es waren 99 Iraker, 94 Syrer, 48 Afghanen und 46 Deutsche. Aus Marokko und Algerien stammten hingegen lediglich 30 Männer. Diese Zahlen präsentierte die Polizei heute in einem Hintergrundgespräch, um sie später dann wieder zu relativieren.
Wir hatten in der Nacht Sprach- und Kulturmittler tatsächlich bei den Polizeibeamten. Viele haben angegeben, dass ein hoher Anteil der jungen Männer, die dort am Bahnhof jung, aggressiv in Gruppen und alkoholisiert waren, auch in den Bereich Nordafrika gehören. Das sind diese Informationen, die wir natürlich in der Folge benutzt haben.
Trotzdem stellt sich die Frage, warum Köln erneut Anziehungspunkt für Migrantengruppen zu Silvester wurde. Das versucht die Polizei mit Hilfe von Islamwissenschaftlern und Gewaltforschern herauszufinden.
Wir haben von vornherein gesagt, die Arbeitsgruppe soll dazu dienen, eben genaue Zahlen zu erfassen und aufzuklären, ob es sich hier auch tatsächlich um Nordafrikaner handelt.
Außerdem werden alle diejenigen, deren Personalien in Köln aufgenommen wurden, noch einmal vernommen. Kein leichtes Unterfangen, da kaum jemand zuverlässige Aussagen zu den Aufenthaltsorten der Betreffenden machen kann. Spezialisten von LKA und BKA unterstützen die Kölner Polizei, die auch dabei ist, die Reisewege genauer zu analysieren. Allein 10 Mitarbeiter sind in einer Ermittlungsgruppe damit betraut. Sie versuchen auch, die bisher angezeigten 3 Sexualdelikte am Hauptbahnhof aufzuklären. Klar scheint, dass man es diesmal mit ganz anderen Menschen zu tun hatte als im Jahr zuvor. Beim Abgleich der festgestellten Personalien von 2015 zu 2016 hat es bisher keine einzige Übereinstimmung gegeben.
Informationen von Jochen Hilgers. Jetzt geht's ums Tierwohl. Jedenfalls ist das die Ansage des niedersächsischen Agrarministers Christian Meyer. Der Grünen-Politiker hat sich zusammengetan mit 2 Amtsvorgängern von CDU und SPD sowie mit dem Land Bremen. Und er präsentiert heute eine sogenannte nationale Nutztierstrategie, bei der Bund und Länder in Zukunft zusammenarbeiten sollen. Im Kern dreht sich der Vorschlag um eine bessere Tierhaltung auf den Bauernhöfen. Einzelheiten von Katrin Brandt.
Wann ist eine Kuh glücklich? Oder ein Schwein oder ein Huhn? Schwierige Frage, auch für den Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes.
Wann jemand glücklich ist, das gilt schon für mich als Menschen, ist oft schwer zu bezeichnen,
sagt Thomas Schröder.
Wir können aber an Indikatoren festlegen, ob es dem Tier gut gegangen ist. Gelenkschädigung, Belastung an der Lunge, Verletzungen am Tier, das alles sind ja Zeichen dafür, ging es einem Tier gut oder schlecht. Die gibt es, die Indikatoren, und die müssen viel stärker herangezogen werden, um Tierhaltung zu beurteilen.
Das Leben und Sterben sogenannter Nutztiere zu erleichtern, ist Tierschützern wie Schröder schon lange ein Anliegen. Überzüchtete Rassen, Kastration ohne Betäubung, kopierte Ringelschwänzchen, gekürzte Schnäbel, angebundene Rinder. Die Liste ist lang und die Gesetzeslage ein Flickenteppich. Nun aber tut sich etwas.
Die Zeit ist reif,
glaubt Christian Meyer, grüner Landwirtschaftsminister in Niedersachsen.
Umweltverbände, Tierschutzverbände, grüne Minister plus einen CSU-Bundesminister, CDU-Minister der Länder, SPD-Minister. Lasst uns doch einen, ähnlich wie bei der Energiewende, vielleicht auch mit ähnlichen Zeiträumen, lasst uns doch einen neuen Agrarkonsens bilden.
Gerade erst hat Meyer mit seinem Kollegen aus NRW, Johannes Remmel, eine Münsteraner Erklärung für mehr Tierwohl im Schweinestall verkündet. Heute machte er in Berlin Druck für eine nationale Nutztierstrategie. Diesmal unterstützt vom Tierschutzbund und der Ernährungswirtschaft. Ziel, das Klein-Klein in den Bundesländern zu beenden, den Landwirten Planungssicherheit zu geben und das Wohl der Nutztiere Schritt für Schritt zu verbessern. Ein Plan dazu liegt schon vor. Im Herbst hat der Kompetenzkreis Tierwohl des Bundeslandwirtschaftsministeriums einen Bericht vorgelegt, eine Art Roadmap für mehr Tierschutz bei der Zucht, beim Transport und im Stall. Das muss nur noch umgesetzt werden, glaubt Gerd Lindemann, der Vorsitzende. Zum Beispiel:
Wir müssen stärker wegkommen davon, Tiere ausschließlich unter Leistungsgesichtspunkten zu züchten, sondern ein ganz wichtiges Argument ist eben auch die Tiergesundheit und nicht nur immer höhere Leistungen von Tieren zu kriegen, sondern zum Beispiel Nutztiere eben länger nutzen zu können, Legehennen oder Milchkühe.
Die Botschaft ist auch bei der Ernährungswirtschaft angekommen, glaubt Uwe Bartels, der Vorsitzende des Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland.
Wir unterstützen alle politischen Aktivitäten, die in diese Richtung gehen. Aber wir wünschen uns natürlich, dass sozusagen die Schritte, die miteinander verabredet werden, auch so gestaltet werden, dass die Betriebe wirtschaftlich das leisten können.
Tierschutz kostet, rechnen die Bauern vor. Kühe auf die Weide zu schicken, Ställe umzubauen, Schweine in Gruppen zu halten, das hat einen Preis. 1 bis 2 Milliarden Euro pro Jahr wird geschätzt. Fördergelder aus der EU könnten für die Bauern umgeleitet werden. Eine Abgabe auf Fleischprodukte oder ein höherer Mehrwertsteuersatz auf Fleisch sind im Gespräch. Die Verbraucher werden mehr zu bezahlen haben, sagt Minister Meier.
Es ist vielleicht 10 bis 20% mehr für das Steak oder das Schnitzel und die Wurst. Ich glaube, das ist für eine bessere Tierhaltung verträglich.
Damit sich bei der Tierhaltung etwas tut, haben Niedersachsen und Bremen im Dezember schon eine Initiative im Bundesrat gestartet. Die Länder sollen die Empfehlungen des Kompetenzkreises zügig umsetzen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wenn Autos mehr Schadstoffe ausstoßen als offiziell angegeben, dann gibt das Ärger. Die Erfahrung hat Volkswagen gemacht, vor allem in den USA. Aber die dortigen Behörden knöpfen sich jetzt auch Fiat Chrysler vor, ebenfalls wegen des Vorwurfs der Verbrauchertäuschung. Und in Frankreich ermitteln Staatsanwälte neuerdings gegen Renault. Das, was Journalisten Dieselgate nennen, ist also noch lange nicht beendet. Die Abgasmanipulationen werden langfristige Auswirkungen haben. Arndt Brunnert, WDR-Automobilexperte. Herr Brunnert, wie bewerten Sie denn all diese Ermittlungen gegen Autohersteller?
Ja, zumindest bedeutet es, dass jetzt passiert ist, was viele schon befürchtet haben, dass nämlich auch andere Hersteller stärker in den Fokus geraten. Die US-Umweltbehörde wirft Fiat Chrysler ja vor, bei rund 100.000 SUV und Pickups eine Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung nicht angemeldet zu haben. Das wäre in den USA illegal. Fiat-Chef Mark Körner hat auch eingeräumt, dass es für diese Software keine Genehmigung gibt. Aber er hat vehement bestritten, dass dadurch Abgaswerte manipuliert worden sind. Und bei Renault, immerhin ist Renault der zweitgrößte Autobauer in Europa nach VW, ist es so, dass die Staatsanwaltschaft prüft, ob der Konzern bei Abgaswerten betrogen hat. Auch Renault weist die Vorwürfe zurück. Aber auffallend ist schon, dass gerade Fiats und Renaults auch in Europa bei den verschiedensten Stickoxidmessungen teilweise sehr, sehr hohe Werte aufgewiesen haben.
Sind denn diese neuen Fälle, diese neuen Vorwürfe vergleichbar mit dem, was in Zusammenarbeit mit VW ans Tageslicht gekommen ist?
Zumindest der Vorwurf, dass die Abgasreinigung abgeschaltet worden ist und ein bisschen erinnert der Anfang des Falls Fiat in den USA jetzt auch an den Anfang des Falls VWs. Allerdings sind bei Fiat Chrysler deutlich weniger Autos betroffen und was Renault betrifft, die Rechtslage in den USA und in Europa ist sehr unterschiedlich. In Europa dürfte es deutlich schwerer sein, eine Illegalität nachzuweisen. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Technisch ist also konkret die Stelle zu finden, wo diese Manipulation vorgenommen worden ist in der Software. Das ist hochkompliziert. Auch die US-Behörden haben ja davon profitiert, dass VW den Betrug selbst zugegeben hat, nicht weil sie die Stelle in der Software gefunden hätten.
Erwischt als erstes wurde ja VW. Pikanterweise hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, Bundesverkehrsminister Dobrindt dann die EU-Kommission aufgefordert, ruhig auch mal gegen andere Firmen zu ermitteln, vor allen Dingen gegen Fiat. Wenn jetzt die US-Behörden ebenfalls Fiat im Visier haben, was bedeutet das denn für die EU?
Nun, es bedeutet zumindest, dass der Vorwurf von Dobrindt zusätzliches Gewicht bekommen hat. Denn Dobrindt, oder besser gesagt diejenigen, die damals die Autos getestet haben, auch die Fiats, hatten ja festgestellt, dass die Abgasreinigung bei Fiat nach 22 Minuten ausgeschaltet wird, bei den europäischen Fiats. Und diese Tests für die Zulassung waren nur 20 Minuten lang. Also da ist schon eine gewisse Auffälligkeit festzustellen. Und die EU-Kommission hat heute auch Italien, die ja für die Zulassung zuständig sind, erneut aufgefordert, auf die deutschen Vorwürfe zu reagieren. Und die Kommission will auch in der nächsten Woche wohl Leitfäden veröffentlichen, welche Software in Europa illegal ist und welche nicht. Denn in den entsprechenden EU-Verordnungen ist das bislang nicht klar geregelt. Und auch da muss eine Klarstellung auf jeden Fall erfolgen.
So oder so kommen wir natürlich immer wieder auf Volkswagen zurück. VW hatte ja in dieser Woche einen Vergleich erzielt mit den US-Behörden. Und das klang für viele so, als wäre der Skandal dort ausgestanden. Aber neueste Nachricht: Jetzt droht einem VW-Manager in den USA sogar lebenslange Haft, also 169 Jahre, um genau zu sein. Ist VW da doch noch nicht aus dem Schneider?
Nein, VW ist nicht aus dem Schneider, wobei das US-Justizministerium heute das ein wenig relativiert hat und hat gesagt, diesem VW-Manager drohen maximal 10 Jahre Haft und nicht 169, keine Ahnung, wo die herkommen, aber die 10 Jahre wären ja auch schon extrem. Es ist so, dass in den USA gegen 6 Manager des Konzerns ermittelt wird. 5 davon sind in Deutschland, also aus ihrer Sicht gesehen in Sicherheit, weil Deutschland sie natürlich nicht ausliefern wird. Der eine sitzt in den USA in Haft und ihm kann natürlich eine solche Strafe drohen. Und das Zweite, was auch VW in den USA noch droht, sind Schadenersatzklagen von Aktionären, die dem Vorstand von VW vorwerfen, nicht rechtzeitig über Dieselgate informiert zu haben. Und da gibt es ja auch neue Meldungen, dass möglicherweise auch in dem Verfahren in den USA, in den Ermittlungen des FBIs herausgekommen ist, dass der Vorstand vielleicht doch schon früher als im September 2015 von den ganzen Sachen wusste. Und das kann VW auch noch viel Geld kosten, wenn das bewiesen werden würde.
Sagt der WDR-Automobilexperte Arndt Brunnert. Herzlichen Dank. Diese Geschichte spielt vor einem Jahr und sie trifft so ziemlich jedes Klischee, an das man denken kann. Ein in Aachen in Haft sitzender Sexualstraftäter entkommt während eines Freigangs in einem Kölner Brauhaus ausgerechnet seinen Bewachern, weil sie ihn allein auf Toilette haben gehen lassen. Erst 3 Tage später wurde der Mann wieder gefasst. Die beiden Justizbeamten wurden seinerzeit vom Dienst suspendiert und sie mussten sich vor Gericht verantworten. Heute nun hat sie das Kölner Amtsgericht freigesprochen. Markus Schmitz.
Die beiden hätten extrem schlampig gearbeitet, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Grob fahrlässig haben sie gehandelt, ein strafrechtlich relevanter Punkt sei aber nicht zu erkennen. Sie hatten gedacht, dass der Mann schon wieder zurückkommt. Einer der beiden JVA-Beamten hatte zuvor diesen Straftäter schon 8-mal bei einem Ausgang begleitet, immer ohne Probleme. Deshalb gab es diesmal auch eine Art Vertrauensbonus. Der Prozess hat deutlich gemacht, dass es zumindest zu dem Zeitpunkt der Flucht Fehler im System gab. Der Straftäter wurde vor dem Ausgang nicht kontrolliert. Das sei so üblich, sagten die Wachleute. Außerdem hatten die Begleiter kein Diensthandy mit dabei, als sie den Vorfall dem Gefängnis in Aachen melden wollten. Das Prepaid-Handy eines Beamten war aufgebraucht. Dann musste der andere telefonieren. Das Justizministerium hat nach dem Vorfall eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, dass alle Sicherungsverwahrten bei Ausgängen eine Fußfessel tragen müssen.
Und dann das Sturmtief Egon. Es wirbelt Europa durcheinander. Schwere Sturmböen und Stromausfälle melden vor allem die Schweiz, Belgien und Frankreich. Außerdem entwurzelte Bäume und kaputte Dächer. Auf dem Weg von Brüssel nach Paris mussten 180 Passagiere eines Schnellzugs die vergangene Nacht im Zug verbringen, wegen Oberleitungsschäden. Und für die Küstengebiete an der niederländischen Nordsee galt lange akute Hochwassergefahr. Wie die bisherige Bilanz für Nord- und Westdeutschland aussieht, weiß Sonja Riedel.
Die Sauerländer in Meschede sind auf jeden Fall an Schnee gewöhnt. Für sie war Sturmtief Egon deshalb heute gar nicht so schlimm.
Gute Winterreifen drauf.
Bin schon seit 2 Stunden am Schneeschippen.
Ich habe das perfekte Auto für so ein Wetter. Also von daher alles gut. Ich war gerade eingestiegen, da hatte ich den ersten querstehenden LKW vor mir und habe gefragt, ob ich irgendwie helfen kann. Und er meinte, ob ich dann schieben könnte. Das heißt, wir haben schon eine Runde gelacht heute Morgen.
Andere konnten den Schnee aber nicht so locker sehen, denn das Sturmtief hat für zahlreiche Staus und Unfälle gesorgt. In der Eifel zum Beispiel gab es Schneehöhen bis 25 Zentimeter und Verwehungen. Der Verkehr wurde stark beeinträchtigt. Und in vielen Orten fuhren weniger oder gar keine Busse mehr. In Siegen etwa war auf den Steigungsstrecken kein Bus mehr unterwegs. Das traf heute Morgen auch viele Studenten, die am Busbahnhof standen und nicht wussten, wie sie zur Uni kommen sollten.
Ich glaube, wir warten hier eine halbe Stunde schon, eine gute. Wollen noch zur Uni und ja, wir hoffen mal, dass was kommt, aber sieht nicht danach aus.
Ich bin mit der Bahn von Kreuzer nach Siegen einwandfrei gekommen, pünktlich. Hier in Siegen fährt kein Bus.
Ich musste von Gensdorf nach Siegen fahren. Das dauert wirklich nur 20 Minuten, aber ich habe länger als eine Stunde gebraucht.
Auch im Bahnverkehr gab es zahlreiche Störungen. Viele Züge hatten Verspätungen. Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen musste sogar komplett gesperrt werden. Auf den Straßen waren seit der Nacht überall Räumfahrzeuge im Einsatz. Auch in Ebenbüren im Kreis Steinfurt. Udo Kortzmeier und sein Team waren stundenlang im Einsatz.
Ja, also wir haben die Sache ziemlich früh angefangen und zügig die Stallstrecken vom Schnee befreit, dass der Verkehr fließen konnte. Somit hatten wir in der Innenstadt sehr wenig Stau. Ein paar LKWs hatten sich heute Morgen festgefahren, aber die haben wir ruckzuck freigekriegt, sodass der Stadtverkehr oder der Berufsverkehr fließen konnte.
An manchen Stellen kamen aber auch die Räumfahrzeuge nicht mehr weiter, weil sich viele Lastwagen quergestellt hatten, zum Beispiel auf der A30 im Emsland. Auch im Oberharz gab es Probleme. Und im Sauerland hingen viele LKW an steilen Strecken fest und blockierten die Fahrbahn. Deshalb hatte die Polizei die LKW-Fahrer auf der A45 gebeten, auf die Rastplätze zu fahren. Die Fahrer sahen das mit gemischten Gefühlen.
Ich finde das schon eine gute Sache halt. Ich muss ja nicht unbedingt mich und andere gefährden, ne? Wir stehen hier seit 5 Stunden, also wir sind frühzeitig raus, bevor das Chaos hier überhaupt entstanden ist.
Die wollen ja alle heben heute zum Freitag. Da wird keiner rausfahren, ich auch nicht. Weil auf mich warten etliche Kollegen noch in Frankfurt und da kann ich nicht hier stehen bleiben.
Ja, und wie geht's weiter mit dem Wetter? Der Wetterdienst warnt vor Straßenglätte fast überall im Norden, vor Sturmböen im Harz und vor Starkschneefall in der Eifel und im Sauer- und Siegerland. Und die Temperaturen gehen runter. Am Montag können die Werte im Bergland sogar auf -12 Grad sinken. In Norddeutschland wiederum ist in erster Linie Schneeregen, schauerartiger Schneeregen zu erwarten. Das war das Echo des Tages. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.